Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Esoterik. Diesen Begriff hört und liest man oft in Zusammenhang mit den Corona-Protesten. Und noch mehr seit dem vergangenen Wochenende, seit den Demonstrationen in Berlin. Eine Frau, die bei einer Kundgebung aufgerufen hat, den Reichstag zu stürmen, wird von den Medien als esoterische Heilpraktikerin bezeichnet. Und Menschen in bunten Gewändern haben am Brandenburger Tor Hare Krishna gesungen. Auch da ist der Begriff Esoterik nicht weit. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Andreas Grünschloss. Er ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität Göttingen. Und zunächst habe ich ihn gefragt, was er unter dem zuletzt viel strapazierten Begriff Esoterik versteht.
Der Begriff Esoterik ist etwas schwammig, wird auch meistens heute etwas breiig gebraucht. Zunächst mal bezeichnet er das Innere oder auch dann in seiner Verwendung häufig das Geheime. Also gerade im religiösen Zusammenhang spricht man von esoterischen religiösen Traditionen, also solche Traditionen, wo der Zugang zu dem eigentlichen, wichtigeren religiösen Wissen nicht allen zugänglich ist, sondern nur einem Kreis von Eingeweihten. Also religiöse Traditionen, die so eine Art Initiation brauchen, um die Leute eben in bestimmte Stufen eventuell auch an die inneren Geheimnisse heranzuführen. Man könnte sagen, esoterische Religiosität ist eigentlich eine Geheimreligiosität. Das Ganze ist dann so ein bisschen ein Widerspruch, weil wir eigentlich mit Esoterik heute bezeichnen wir alle die nicht in großen verfassten religiösen Traditionen operierenden Diskurse, sondern Gruppierungen oder auch Einzelakteure, die eine modernere, alternative Weltsicht häufig auch eben durch Inputs aus verschiedenen religiösen Traditionen betreiben. Und wenn man versuchen möchte, zusammenzustellen, was charakterisiert das, was wir mit Esoterik meinen, dann meinen wir damit eben religiöse Weltdeutungen, die zum einen eine Art von einem spirituellen höheren Selbst im Menschen annehmen, also wenn man jetzt mit dem indischen Begriff arbeiten möchte, eine atmanartige Seelensubstanz, die sozusagen den Kern der eigenen Person bildet, die daher auch dann fast durchgängig eigentlich finden in esoterischen Traditionen die Vorstellung von Wiedergeburt bzw. Reinkarnation, dass eben genau dieser Seelenkern sich immer wieder verkörpert. Teilweise ist auch weltbildartig dann ausgeweitet, dass eben auch das gesamte Universum, die gesamte Welt lebendig ist, also die Gaia-Hypothese, auch die Erde ein Organismus ist, eben auch so eine atmanartige Seelensubstanz besitzt. Also das wäre so der eine Punkt, der sehr häufig anzutreffen ist. Dann Entsprechungen zwischen dem, was im Mikrokosmischen und im Makrokosmischen vorgeht. Also ein bestimmter Laut, so wie in der indischen Mantra-Meditation, hat eine Auswirkung nicht nur auf meine Psyche und auf meine Seele, sondern setzt in sich in der Umgebung auch makrokosmische Entsprechungen heraus. Paradebeispiel wäre etwa die transzendentale Meditation des Maharishi Mahesh Yogi, der gesagt hat, wenn eben ein bestimmter Prozentsatz von Meditierenden in einer Stadt sind, dann wird die Kriminalitätsrate runtergehen, wird es sofort eine Auswirkung auf den Makrokosmos haben. Und solche Thesen gab es dann jetzt auch in der Corona-Zeit, dass eben durch den Einsatz von Meditation tatsächlich auch das Virus wegmeditiert, eingedämmt werden könne.
Und jetzt fällt der Begriff Esoterik eben öfters in Zusammenhang mit den Corona-Protesten in Berlin jetzt am Wochenende, aber auch schon vorher. Inwiefern passt dieser Begriff Esoterik auf die Menschen dort oder auf Teile der Menschen dort, die dagegen die Anti-Corona-Maßnahmen protestiert haben?
Also in dem Falle, wo es um eine religiös motivierte, häufig benutzen die Menschen, die sowas vertreten, benutzen nicht so gerne den Begriff Esoterik für sich, zumindest nicht mehr. Es war in den 80er, 90er Jahren noch ein bisschen anders. Häufig ist heute der Esoterik-Begriff so mit Dubiosität und spinnerter Weltsicht verbunden im öffentlichen Sprachraum. Aber was die ja häufig haben, die Idee oder die Sehnsucht danach, den Graben zwischen einer materialistisch ausgerichteten Naturwissenschaft und der spirituellen, religiösen, geisteswissenschaftlichen Dimension des Menschen zu überbrücken. Das findet sich seit dem 19. Jahrhundert als durchgehender Tenor bis heute, eine holistische, neue, integrale Wissenschaft zu entwickeln, die beides überbrückt. Deswegen eben auch Offenheit für alternative Heilverfahren, alternative Wissenschaftskonzeptionen. Religionen. Und das ist nun gerade im Bereich von Corona, kann man dann natürlich dann zu Thesen kommen, dass hier eine andere Form von Heilung möglich sein muss als das, was die Autoritäten sagen, dass vielleicht das, was vorgeschoben wird für Corona, ist ganz anders, ist das ganz andere Akteure im Hintergrund virulent sind, also die Affinität zu Verschwörungstheorien, weil man eben an eine integralere, umfassendere Weltsicht glauben möchte. Das ist ein Motiv, das nun Verschwörungstheoretiker, esoterisch gestimmte Menschen, aber auch zum Teil auch mal eher rechtslastige Leute oder auf der anderen Seite auch fundamentalistisch christlich orientierte Leute wieder miteinander vereinen kann bei so einer Demonstration, weil sie sagen, wir kämpfen im Prinzip gegen denselben Feind. Das, was die da oben uns erzählen wollen, ist nicht die wahre Sache. Wir haben hier eine alternative Weltsicht. Das wäre so ein erster vager Anlaufversuch. Wo gibt es da Affinitäten?
Jetzt gibt es Aufnahmen vom Wochenende, wo Menschen dort Hare Krishna, Hare Rama singen am Brandenburger Tor im Kontext dieser Proteste, also ein Mantra aus dem Hinduismus, das auch aus neuen religiösen Bewegungen, aus der Hare Krishna-Bewegung eben ISKCON bekannt ist. Es verwundert auf den ersten Blick trotzdem, dass es jetzt da in Berlin am Wochenende zu hören war. Hat es Sie auch verwundert?
Natürlich, klar. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es jetzt eine Demo gewesen wäre in den 70er Jahren, dann ist das klar, dann haben alle noch irgendwie George Harrison, My Sweet Lord im Kopf und haben auch die Bilder von missionierenden Hare Krishna-Anhängern, also Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, die ihre Büchlein verteilen auf den Straßen. In der Späthippie-Zeit war das immer noch so im Diskurs, ja. Das ist es ja heute eigentlich nicht mehr. Auch die Hare Krishna-Gemeinschaft ist ja weitestgehend aus der sichtbaren Oberfläche vielfach verschwunden. Aber da war offenbar eine Gruppe dabei, die eben typisch da mit ihren Trommeln und dieses da unterwegs waren und dieses Mantra gechantet haben. Das ist eben eine neo-hinduistische Bewegung, die in den 60er Jahren entstanden ist in New York durch Swami Prabhupada, der eben als neo-hinduistischer Missionar in den Westen kam, um eben die Gottesliebe in Gestalt der Krishna-Verehrung unter die Menschen im Westen zu bringen. Aber das ist eher, würde ich sagen, ist eher ein Zufall, dass die halt auch dort waren und dass dann andere damit einstimmen in den Gesang, wie der eine Reporter, der sie dann gar nicht mal identifizieren konnte, was singen die da, was ist das, kenne ich gar nicht. Ne? Das ist eigentlich eher so anachronistisch fast und eher ein Zufallsprodukt, dass hier nun, weil da eben ein paar Hare Krishna-Anhänger eben das gesungen haben, dann auch mehrere damit eingestimmt haben. Würde ich jetzt erstmal aus der Ferne versuchen, so zu diagnostizieren. So wäre mein Eindruck zumindest.
Aber was Sie auch schon sagten, es ist dann ja wiederum kein Zufall, dass eben Menschen, die dieses Mantra kennen, weil sie eben in esoterischen Kontexten unterwegs sind, dort anzutreffen sind. Um das nochmal aufzugreifen, Sie haben es eben schon angedeutet, weil die durchaus eben, ja, ich sag mal, weltanschauliche Berührungspunkte haben, eben mit Reichsbürgern, Menschen, die an Verschwörungen glauben, Rechtsextremisten. Trifft man sich da in dieser gemeinsamen Ablehnung der bestehenden Ordnung oder in der Esoterik, was Sie genannt haben, dass man sich im Besitz einer höheren Wahrheit eben wähnt?
Ja, das wäre schon so ein gemeinsamer Satz. Die Welt ist hintergründiger als das, was uns die etablierten Medien, die etablierten Wissenschaften und die natürlich auch die etablierten politischen Autoritäten weismachen wollen. Dieser Vorbehalt gegenüber der, sag mal, Oberfläche der etablierten Diskurse, das wäre etwas, was sie so alle gemeinsam haben. Es kommt noch meines Erachtens ein wichtiger Punkt mit hinzu. Das ist das, aufgrund der trotz allen kleineren Fehlern, die man gemacht hat, aber doch auch aufgrund der relativ umsichtigen Corona-Politik, die in Deutschland relativ schnell dann ja begonnen hat, als es klar wurde, die Pandemie droht, kennen die meisten von uns hier in Deutschland das Virus eigentlich nur vom Hörensagen. Und von daher ist es relativ leicht zu behaupten, das ist unplausibel. Und Lockdown-Vorschriften und alles ist überzogen. Da ist eine andere Motivation dahinter, als das, um diese angebliche Krankheit zu verhindern. Gerade in der Anfangsphase der Corona-Pandemie gab es eine Fülle von esoterischen oder sagen wir alternativen Deutungen dessen, was hier im Gange ist, dass es hier gar nicht sich um ein Virus handelt, sondern es sind Strahlen der Übertragungsmasten und what have you, also eine ganze Reihe von alternativen Deutungsmustern. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir kennen es nur vom Hörensagen und wenn man dann mit Beeinträchtigungen leben muss, dann kann man sich natürlich relativ leicht darüber hinwegsagen und behaupten, diese ganzen Reduzierungsvorschriften, die sind unplausibel. Ich kenne überhaupt niemand, der das Virus gehabt haben soll. Ja. Das kommt auch noch mit hinzu. Und dann eben das gepaart, sei es nun aus einer alternativen politischen Utopie, also ich sage es mal so einer reichsbürgeraffinen Ideologie heraus, oder sei es aus einer esoterischen Weltdeutung heraus, wo man sagt, hier sind gewisse Mächte im Gange, die im Hintergrund ihre Fäden ziehen. Auch in esoterischen Weltdeutungen gibt es ja Verschwörungstheorien. Es muss nicht, aber es gibt sie. Und so können dann natürlich so bestimmte Argumentationsmuster sich ergänzen und dass man zumindest sich dann auf einer Demo zusammenfinden kann und sagen, wir haben einen gemeinsamen Feind. Und das sind die etablierten diskursmächtigen Größen, die uns hier was weismachen wollen.
Andreas Grünschloss, Professor für Religionswissenschaft an der Universität Göttingen, über Esoterik bei den Corona-Protesten. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.